Wir wollen heute Nachmittag auf ein Wort hören aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21. Ich lese uns die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Es muss ein großartiges, ungeheuer beeindruckendes Ereignis gewesen sein, was uns hier in diesem Abschnitt geschildert wird. Um ein wenig ermessen zu können, welches die Atmosphäre dort in Jerusalem zu jener Zeit gewesen ist, müssen wir bedenken, dass das Passafest kurz bevorstand. 30 Jahre später ließ ein römischer Statthalter eine Zählung der Lämmer vornehmen, die zum Passafest geschlachtet wurden. Man kam auf ungefähr, was denken wir, wie viele Lämmer? Ihr kommt bestimmt nicht darauf. Ich wäre auch nicht darauf gekommen. 250.000. 250.000 Lämmer. Und nach einer Bestimmung mussten sich damals mindestens 10 Personen ein Passalamm teilen. Somit müssen sich also zur Zeit des Passafestes ca. 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem und Umgebung aufgehalten haben. Die Stadt quoll über von Menschen, die aus aller Welt gekommen waren, um an diesem jüdischen Fest, dem Höhepunkt des religiösen Lebens in Israel, teilzunehmen. Wir denken an die Geschichte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, als der Evangelist Philippus den Schatzmeister aus Äthiopien traf und ihm das Evangelium erklärte. Dieser Mann war eigen zum Passafest diesen weiten Weg von Äthiopien nach Jerusalem gekommen. Er wollte eben an diesem großen Fest der Juden teilnehmen. So kamen sie aus aller Welt, aus allen Richtungen. Hinzu kam, dass die Messias-Erwartung damals auf einen Höhepunkt angelangt war. Man sehnte sich nach dem verheißenen Retter, der endlich Frieden für Israel bringen würde. Unser Herr hätte keinen besseren Zeitpunkt wählen können, um in Jerusalem Einzug zu halten. Dieser Einzug geschah erstens unter merkwürdigen Umständen, zweitens nach Gottes Wort, nach den Verheißungen der Heiligen Schrift und drittens unter dem Vorzeichen des Kreuzes. Zunächst einmal, dieser Einzug geschah unter merkwürdigen Umständen. Der Weg, den Jesus nahm, führte über das Wadi El Kelt und die nicht ungefährliche Adumim-Steige, das bedeutet Blutsteige, sowie durch das Wadi El Hod zunächst nach Bethanien, dem Wohnsitz von Lazarus, Maria und Martha und von dort zu dem kleinen Ort Betphage. Das heißt Haus der grünen Feigen. Heute liegt das kleine arabische Dorf Et Tur in der Nähe des alten Betphage. Betphage lag am südlichen Hang des Ölbergs, der ja für die Geschichte Israels eine besondere Bedeutung hat. Bevor sie den Ort Betphage erreichen, schickt Jesus zwei seiner Jünger voraus, um für ihn einen Esel zu besorgen, auf dem er in Jerusalem einreiten will. Und diese ganze Geschichte macht doch einen sehr ärmlichen Eindruck. Nicht, dass der Esel in der damaligen Zeit ein Zeichen von Armut gewesen wäre. Durchaus nicht. Das lernen wir aus dem Alten Testament. Er war ein Zeichen des Friedens. Im Unterschied zu einem Streitross. Doch unserem Herrn Jesus Christus gehörte nicht einmal ein Esel. Unserem Herrn Jesus gehörte im Grunde genommen nichts in dieser Welt. Er musste sich auch diesen Esel ausleihen. Und er ließ durch seine Jünger den Besitzer ausrichten, dass er, sobald dieses Geschehnis vorüber sein würde, er diesen Esel auch wieder zurücksenden würde. Und auch sonst ist beim Einzug Jesu in Jerusalem nicht viel zu sehen von Pracht, von Hoheit, von Macht, von Herrlichkeit, wie sie einem irdischen König normalerweise zu eigen ist. Jemand schreibt dazu, ein König ohne Krone, ohne Zepter, ohne Gefolge, seine Bahn nicht bedeckt mit kostbaren Teppichen, sondern mit den schmutzigen, schweißgetränkten Gewändern der Pilger, geschmückt nicht mit kunstvollen Girlanden, sondern mit schnell abgeschlagenen Zweigen und ausgerissenen Krautbüscheln. Das war also keine großartige Sache, sondern das war mehr eine merkwürdige Sache. Das war alles andere als königlich. Das Zitat aus dem Propheten Sacharja zeigt, dass unser Herr Jesus Christus offenbar ein ganz anderer König gewesen ist bzw. ist. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Also dieser König wird hier bezeichnet als sanftmütig. Das ist eine Charaktereigenschaft, eine herausragende Charaktereigenschaft unseres Herrn Jesus Christus, seine Sanftmut. Ein Theologe hat die Bedeutung von Sanftmut einmal so umschrieben. Es ist die Fähigkeit, eine schwere Last leicht zu tragen. Das ist interessant. Es ist die Fähigkeit, eine schwere Last leicht zu tragen. Normalerweise räumt man einem König alle Probleme und Schwierigkeiten, wenn eben möglich, aus dem Wege. Ein König will herrschen, er will regieren, er will Anweisungen geben, er will nicht dienen. Unser Herr Jesus ist von einer ganz anderen Art, von einem ganz anderen Wesen. Der Herr Jesus Christus möchte gerne Lasten auf sich nehmen. Er ist sanftmütig. Er möchte gerne die Lasten anderer tragen. Und die größte Last, die er getragen hat, ist deine und meine Schuld. Das ist die größte Last, die er auf Golgatha auf sich genommen hat. Im Propheten Jesaja heißt es, dass Gott mit uns beladen sein will, so wie wir sind, mit unserer ganzen Sündhaftigkeit will er beladen sein. Und das geschah dort am Kreuz auf Golgatha. Man muss also hier schon genau hinschauen, um etwas von der Königswürde unseres Herrn Jesus Christus zu entdecken. Es gibt in diesem Ereignis einige kleine Hinweise. Da haben wir es mit diesem Esel zu tun, auf dem Jesus reiten wollte. Es sollte ein junger Esel sein, auf dem, wie Markus uns berichtet, noch nie jemand geritten war. Im Alten Testament lesen wir, dass die rötliche Kuh, die bei den Reinigungszeremonien geschlachtet wurde, ein Tier sein musste, auf das noch nie ein Joch gekommen war. Der Esel war also der Würde eines Königs angemessen. Ihr Lieben, wie tief beugt uns das, wie sehr beschämt uns das, wenn wir daran denken, dass bevor wir zum Herrn Jesus Christus gekommen sind, bevor er uns in seinen Dienst gerufen hat, wir einem anderen Herrn gedient haben. Dass wir von einem anderen geritten worden sind, vom Teufel und von der Sünde. Und doch hat der Herr Jesus uns angenommen und hat uns zu seinen Knechten, zu seinen Dienern gemacht. Das unterscheidet uns von diesem Esel. Dieser Esel durfte von niemandem zuvor geritten worden sein. Bei uns hat sich vieles abgespielt, bevor wir zum Glauben an den Herrn Jesus kamen. Vieles, was Gott missfiel. Vieles, was seiner Herrlichkeit und seiner Würde unangemessen war. Und doch, auf Golgatha hat der Herr Jesus Christus all diesen Sündenschaden gut gemacht, sodass er uns nun rufen konnte und dass er uns nehmen konnte, wie wir sind von Natur aus, und dass er uns gebrauchen kann als seine Werkzeuge, wie er diesen Esel hier auch gebraucht hat. Also ein versteckter Hinweis seiner Königswürde, dass dieser Esel eben noch ganz jung war und von niemandem zuvor geritten worden war. Ein weiterer Hinweis ist, in welch einer Selbstverständlichkeit und Vollmacht unser Herr Jesus Christus hier diesen Esel für sich beanspruchte. Und er sprach zu seinen Jüngern: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so spricht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Hier gibt es kein Wenn und kein Aber. Wenn der Herr Jesus Christus einen Befehl erteilt, dann muss jeder diesem Befehl gehorsam sein. Der Herr bedarf seiner. Und wenn heute der Ruf Jesu an dich ergeht, der Herr braucht dich, vielleicht zu einem ganz bestimmten Dienst, dann kannst du ihm nicht ausweichen. Dann musst du gehorsam sein. Dann darfst du gehorsam sein. Denn es ist eine Gnade, wenn Gott uns ruft. Eine ganz, ganz große Gnade, ihm dienen zu dürfen. Das wollen wir auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit ganz neu erkennen und entdecken, wo ja auch gerade auf unsere lieben Hausfrauen so viel zukommt an Dingen, die zu erledigen sind. Du darfst sie zur Ehre Gottes erledigen, im Namen Jesu. Es ist eine Gnade, dass du ihm darin dienen darfst. Du dienst nicht in erster Linie den Menschen, sondern du dienst in erster Linie ihm, dem gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Lass dir das ganz neu sagen, sodass du nicht unter all den Lasten in diesen Tagen und Wochen zusammenbrichst. Es ist eine Gnade, ihm dienen zu dürfen. Der Herr bedarf deiner. Normalerweise hat der Herr Jesus Christus uns nicht nötig. Er hat mich nicht nötig, er hat dich nicht nötig. Letztlich baut er sowieso sein Reich ganz alleine, auch wenn er uns gebraucht, ist er der Entscheidende, der alles wirkt, alles in allem. Das sagt uns das Wort Gottes. Er hat uns nicht nötig. Er hatte uns nicht nötig, als er diese Welt geschaffen hat. Er hatte uns nicht nötig, als er das Erlösungswerk vollbracht hat. Er hat uns auch heute nicht nötig. Wenn es hier heißt, der Herr bedarf seiner oder der Herr bedarf deiner, dann ist das eine ganz, ganz große Gnadengabe Gottes, die dich demütigen sollte, aber die dich auf der anderen Seite auch unendlich dankbar sein lässt. Also ein weiterer Hinweis auf seine königliche Würde, seine Vollmacht, in der er hier gebietet, dass ihm dieser Esel zur Verfügung stehen soll. Sogleich, so heißt es hier, wird er sie euch überlassen. Da gibt es keine Widerrede, kein Widerstand. Und wenn Widerstand da ist, dann wird dieser Widerstand überwunden. Das ist sein allmächtiges Wort. Das ist seine königliche Herrschaft. Und dann noch ein Hinweis, ein kleiner Hinweis. Möglicherweise haben wir in diesem Geschehen auch einen Hinweis darauf vor uns, dass unserem Herrn Jesus die gesamte Schöpfung dienen muss. Alles ist ihm untertan. Auch dieser Esel muss ihm zur Verfügung stehen. Die ganze Kreatur gehört ihm. Er ist der Schöpfer. Alles muss ihm dienen, alles muss ihm förderlich sein. Wir haben einen großen, einen herrlichen Gott und Herrn. Und wir lesen das nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderer Stelle in der Bibel, dass Gott sogar den Tieren befiehlt und sie müssen ihm gehorsam sein. Dieser riesige Fisch, von dem Jona verschluckt worden ist, dieser riesige Fisch musste Jona wieder ans Land speien, weil Gott es ihm befahl. Und Gott befahl einem Wurm in die Staude hineinzustechen, die Jona vor der sengenden Hitze schützen sollte. Gott befiehlt den Tieren, Gott befiehlt den Menschen, Gott befiehlt den Engeln, Gott befiehlt allen Kreaturen. Ein kleiner Hinweis hier auf die königliche Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus. Also der Einzug Jesu in Jerusalem geschah unter merkwürdigen Umständen, sowohl im Blick auf seine äußere Erscheinung hier, als auch im Blick auf diese kleinen versteckten Hinweise, die von seiner königlichen Hoheit reden. Merkwürdig, das heißt würdig, dass man sie sich merkt. Das ist also das Erste. Der Herr Jesus zog in Jerusalem ein unter merkwürdigen Umständen. Das Zweite. Der Einzug Jesu in Jerusalem geschah nach Gottes Wort. Das geschah, so schreibt Matthäus hier, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Das heißt also, viele Jahrhunderte zuvor hat der Prophet Zacharja diese Situation geweissagt. Dieses Geschehnis, was wir hier vor uns haben, ist viele Jahrhunderte zuvor bis in die Einzelheiten hinein prophezeit worden. Der Herr Jesus hat dieses Wort erfüllt. Und er erfüllte dann später am Kreuz auf Golgatha Jesaja Kapitel 53. Ungefähr 700 Jahre vor der Geburt Jesu prophezeit. Wenn wir uns das Matthäusevangelium durchlesen, dann stoßen wir immer wieder mal darauf, dass Matthäus ein Zitat bringt aus dem Alten Testament. Offenbar ist ihm sehr viel darum zu tun, aufzuzeigen, dass das Kommen des Herrn Jesus in diese Welt, das, was er getan hat, und das, was er gesagt hat, dass das bereits im Alten Testament prophezeit worden ist. Es läuft also hier alles nach Plan, es läuft alles nach dem Willen Gottes, nach seinem geoffenbarten Willen in seinem Wort. Und das bedeutet für uns in unserer Zeit, dass auch die ausstehenden, die noch ausstehenden Verheißungen im Wort Gottes für die Gemeinde Jesu, für Israel, für die gesamte Völkerwelt, dass diese Verheißungen in Erfüllung gehen werden. Und das bedeutet gleichzeitig, dass auch die in der Bibel angekündigten Gerichte für diese Welt kommen werden. Das ist eine ernste Sache. Das betrifft diese ganze Welt und das betrifft jeden Einzelnen. Im Propheten Amos Kapitel 4 heißt es im Blick auf das bevorstehende Gericht für Israel, Gott der Herr hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Und wenn Gott schwört bei seiner Heiligkeit, dann können wir davon ausgehen, dass dieses Wort, diese Ankündigung in Erfüllung gehen wird. Und so war es damals. Das Gericht kam über Israel. Und das Gericht Gottes wird kommen über die Völkerwelt. Ihr Lieben, ich bin mir im Klaren darüber, dass das eine Botschaft ist, die man in unserer Zeit nicht gerne hört. Man spricht vom lieben Gott und vom Gott der Liebe. Dass Gott auch ein richtender Gott ist. Und zwar im Blick auf die Gesamtheit dieser Welt, als auch im Blick auf den Einzelnen, davon will man nichts mehr wissen. Aber wer die Geschichte aufmerksam liest, sowohl die Heilsgeschichte, wie sie uns in der Bibel aufgezeichnet ist, als auch die profane Geschichte, der spürt etwas von der Heiligkeit Gottes. Der spürt etwas davon, dass wir es zu tun haben mit einem Gott, den man ernst zu nehmen hat. Einen Gott, der Gericht übt. Er hat Gericht geübt über unser deutsches Volk in einer schrecklichen Art und Weise. Aber man schiebt das dann an die Seite, man will das nicht hören oder schiebt es anderen Umständen oder Ursachen zu. Aber die Bibel sagt uns deutlich, dass das Gericht Gottes kommen wird. Gott, der Herr, hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Gottes Wort ist absolut zuversichtlich, sowohl hinsichtlich der angekündigten Gerichte als auch der Gnadenverheißungen Gottes. Es kommt alles so, wie Gottes Wort es gesagt hat, nicht anders. Es läuft alles nach einem ewigen Plan und Vorsatz Gottes ab. Unser Herr Jesus Christus wurde als das Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt ausersehen. Der Heilsplan Gottes für diese Welt und jeden Einzelnen steht von Ewigkeit her fest. Welch ein Trost für Gemeinde Jesu, besonders in schweren Zeiten. Ich denke an die Geschichte der sogenannten Hugenotten, an die Geschichte der französischen Protestanten, die ja durch viel, viel Not und Verfolgung hindurchgegangen sind. Das war für sie ein besonderer Trost, zu wissen, dass Gott von Ewigkeit her einen Plan hat und dass nichts und niemand diesen Plan hindern kann, die Ausübung dieses Planes hindern kann. Und so lesen wir im Propheten Jesaja, des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen, durch die Hand unseres Herrn Jesus Christus. Des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Und so geschah auch der Einzug unseres Herrn Jesus Christus in Jerusalem pünktlich nach dem Willen und nach dem Wort Gottes. Und nun zum dritten und letzten Punkt. Der Einzug unseres Herrn Jesus in Jerusalem geschah unter dem Vorzeichen des Kreuzes. Wer damals mit dabei war, hat mit Sicherheit nicht mit dem gerechnet, was dann einige Tage später draußen vor den Toren Jerusalems geschah, auf dem Hügel Golgatha. Auch die Jünger nicht, obwohl der Herr Jesus ihnen nicht nur einmal sein Leiden angekündigt hat. Nicht nur einmal. Mehrere Male hat der Herr Jesus Christus seinen Jüngern versucht beizubringen, dass er in Jerusalem leiden müsse, um dann zu seiner Herrlichkeit einzugehen, um dann von den Toten aufzuerstehen. Aber die Jünger hatten das verdrängt. Sie hatten sich dem nicht gestellt. Deshalb standen sie dann später auch so ratlos und so hilflos in dieser Situation da. Und als Jesus auferstanden war von den Toten, konnten sie es nicht fassen und nicht glauben, obwohl der Herr Jesus Christus es ihnen vorausgesagt hatte. Der Herr Jesus selbst war der Einzige, der wusste, was geschehen würde. Der Einzige. Das Hosianna der Volksmenge würde bald umschlagen in ein Kreuzige ihn. Und doch, und das hat mich sehr beeindruckt, als ich über diesen Abschnitt nachdachte, doch hat der Herr Jesus Christus sich diesen Jubel, dieses Hosianna gefallen lassen. Und sah darin das Wort des Vaters. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, Gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Hosianna, das heißt, Herr, hilf, Herr, rette uns bald. Es war ein Ruf nach Befreiung und Hilfe und gleichzeitig ein Jubelruf. Welch eine Begeisterung schlug hier dem Herrn Jesus Christus entgegen. Welch eine Heilserwartung. Welch ein Jubel. Und trotzdem kann man hier bei der Betrachtung der Szene nicht so recht froh werden, wenn man dann an die weitere Entwicklung denkt. Wie konnte die Stimmung im Volk so schnell umschlagen? Innerhalb einer Woche, innerhalb von ein paar Tagen. Wie war das möglich? War der Jubel nicht echt? Ich meine, diese Menschen meinten es aufrichtig. Ich denke schon, dass das von Herzen kam und dass das auch echt gemeint war, wenn sie hier dem Herrn Jesus Christus zujubelten als der Messias. Denn als solchen hatten sie ihn ja erkannt. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Der Prophet, von dem Mose gesprochen hat, und damit war der Messias gemeint. Also sie bekannten sich zu ihm und das war schon in diesem Sinne eine echte Sache. Doch ihre Erwartungen waren falsch, das war das Problem. Die Szene mag manche daran erinnert haben, wie die Makkabäeraufstände gegen die Schreckensherrschaft des Antiochus Epiphanes, eine Vorschattung des Antichristen, er lebte 175 vor Christus, zur Befreiung Israels führten und der Tempel neu gereinigt und geweiht wurde. Es ist ja interessant, dass die Tempelreinigung dann als nächstes folgt hier. In Kapitel 21. Das heißt also, der Herr Jesus zieht ein in Jerusalem und macht sich auf den Weg zum Tempel und reinigt ihn. Und genau das ist es, was an jene Zeit der Makkabäer erinnert. In 2. Makkabäer Kapitel 10, Vers 7 ist von der großen Freude dieses Tages die Rede. Und sie trugen Maien und grüne Zweige und Palmen und lobten Gott, der ihnen den Sieg gegeben hatte, seinen Tempel zu reinigen. Und in diesem Denken und in dieser Erwartung war man verhaftet. Wir erinnern uns an die Emmaus-Jünger, die dann später zu dem auferstandenen Herrn sagten, den sie zunächst gar nicht erkannt haben, wir aber dachten, ja, sie hatten falsche Erwartungen, wir aber dachten, er würde Israel befreien. Das waren unsere Vorstellungen. Jetzt ist alles so ganz anders gelaufen. Ganz anders, als wir dachten. Das war das Problem. Falsch bedeutet nicht, dass sie keine Verheißungen für ihren Jubel gehabt hätten. Wenn wir uns das Alte Testament daraufhin durchlesen, dann finden wir manche Stellen, die vom Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit reden. Aber es gibt eben auch andere Stellen, die davon Zeugnis geben, dass der Herr Jesus Christus, dass der Messias kommen würde in Niedrigkeit, in Knechtsgestalt, um zunächst einmal das größte Problem des Volkes zu lösen, nämlich das Problem der Sünde. Und dafür hatten sie keinen Blick, dafür waren sie blind. Erst das Kreuz, dann die Krone. Sie wollten sofort die Krone, sofort das Reich für Israel in Macht und Herrlichkeit, das, was wir für das Ende der Zeit noch erwarten, dass Israel wieder der Kopf der Völkerwelt werden wird. Genau das erwarteten sie zu jener Zeit. Das war eben der Irrtum, in dem sie verhaftet waren. Und so ging dieser ganze Jubel im Grunde an Christus vorbei. So gut er gemeint war, so aufrichtig er war und in diesem Sinne echt, ging er doch an Christus vorbei. Sie sahen eben in Jesus den, der ihre religiösen und natürlichen Bedürfnisse stillen sollte. Ihr eigentliches Bedürfnis, nämlich frei zu werden von der Macht der Sünde, mit Gott in Ordnung zu kommen, Vergebung zu empfangen, dieses eigentliche Bedürfnis erkannten sie nicht. Sie erkannten ihn wohl als Messias, aber das war für sie nicht recht gefüllt. Sie hatten falsche Vorstellungen von ihm. Nun, wie ist das mit uns? Ich sagte, der Herr Jesus hat sich das gefallen lassen. Er kannte die Herzen, er kannte die falsche Messias-Erwartung. Er wusste genau, dass da noch Entscheidendes geschehen musste in ihren Herzen. Er wusste, dass viele von denen, die ihm hier zujubelten, die riefen, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Er wusste, dass viele von denen kurze Zeit später rufen würden, kreuzige ihn, hinweg mit diesem. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das wusste der Herr Jesus. Und trotzdem ließ er sich diesen Jubel gefallen. Wie ist das mit unseren Advents- und Weihnachtsfeiern? Ich spreche nicht von der Welt draußen, sondern ich spreche von der Gemeinde Jesu. Wie ist es mit unseren Advents- und Weihnachtsfeiern? Ich denke, der Herr duldet sie. Aber was hält er letztlich davon? Was hält er davon? Ist Jesus für uns der Garant einer besseren Lebensqualität? Oder nur der Helfer in der Not? Jemand, den man halt braucht, wenn man Probleme hat, wenn man keinen Ausweg mehr sieht, an den man sich dann wenden kann? Ist das für uns der Herr Jesus Christus, der Messias, der König? Unser Herr lässt sich nicht täuschen, auch nicht durch Advents- und Weihnachtsstimmung erleben. Er lässt sich nicht täuschen, ganz gewiss nicht. Haben wir die frohe Botschaft erkannt und verstanden, dass der Herr Jesus Christus uns am Kreuz von unserer eigensüchtigen Frömmigkeit, die Gott letztlich nur in ihren Karren spannen will, erlöst hat? Von diesem begehrlichen, frommen Wesen, diesem seelischen, religiösen Wesen, dass er uns davon erlöst hat, dass er deshalb gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Haben wir das begriffen, dann, aber auch nur dann, hat Gott echte Freude an unserem Jubel und an unserer Freude in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Dann verstehen wir die Botschaft, die uns hier gebracht wird, ganz persönlich. Dann gilt sie nicht nur Israel, dann gilt sie nicht nur der Völkerwelt, sondern dann gilt sie mir ganz persönlich. Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Dein König kommt zu dir, nicht als Richter. Jetzt kommt er noch nicht als Richter, ihr Lieben. Als Richter kommt er. Wenn es soweit ist, wenn die Stunde Gottes gekommen ist, wird der Herr Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für deine Sünden als Lamm Gottes geblutet hat, als Richter erscheinen. Aber damit er nicht für dich der Richter ist, sondern der dich heimholt in sein wunderbares, herrliches Reich, kommt er heute zu dir als der sanftmütige Menschensohn, als das sanftmütige Lamm Gottes, als der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Als solcher kommt er zu dir. Nicht um irgendetwas bei dir zu holen. Du hast ihm gar nichts zu bringen, überhaupt nichts, gar nichts. Was hast du ihm zu bringen? Deine Sünde, dein sündiges Herz, sonst hast du gar nichts zu bringen, überhaupt nichts. Und so kommt er zu dir, um Einzug zu halten bei dir um seine Herrlichkeit zu offenbaren, um dir das freundliche Angesicht unseres himmlischen Vaters in seiner Person zu offenbaren, um es aufleuchten zu lassen in deinem Herzen. Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig. Bist du bereit, ihn zu empfangen? Bist du bereit, ihn heute zu empfangen? Nicht als Problemlöser, sondern als Heiland für dich, der du ein Sünder bist, ein fluchwürdiger Sünder vor Gott, der das Gericht Gottes reichlich, aber auch reichlich verdient hat. Das ist doch eine Botschaft, die wir haben im Advent, in der Weihnachtszeit und das ganze Jahr hindurch. Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und dann kannst du singen und jubilieren. Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Amen.